NDR Info. Echo des Tages.
Katastrophenalarm wegen Hochwassergefahr. Bundeswehr bereitet sich auf Einsatz vor. In der Türkei bleibt die Lage angespannt. Die Proteste gegen Premier Erdogan sind das Thema unseres Kommentars im Echo des Tages. Und in den USA ist genetisch veränderter Weizen aufgetaucht. Japan und Südkorea stoppen ihren Getreideimport. Das sind einige der Themen im Echo des Tages. Am Mikrofon ist Kirsten Pape. Guten Abend. Aus der Flut scheint eine Katastrophe zu werden. Vor allem im Osten und Süden Deutschlands kämpfen die Menschen mit den Wassermassen. Die Häuser und Straßen überfluten, Erdrutsche verursachen und die Pegel der Flüsse bedrohlich ansteigen lassen. Ähnlich bei unseren Nachbarländern in Tschechien und Österreich werden mindestens 2 Tote gemeldet. Die 3-Flüsse-Stadt Passau erwartet nach dem tagelangen Dauerregen ein Jahrhunderthochwasser mit einem Pegelstand von 11 Metern. In zahlreichen bayerischen Städten wurde Katastrophenalarm ausgerufen. Ähnlich bedrohlich ist die Lage wieder mal in Sachsen, wo ungute Erinnerungen wach werden an das Jahr 2002. Uta Dekko-Kindermann schildert die Lage.
Jahrhunderthochwasser, sogar Jahrtausendhochwasser hatten einige Medien 2002 geschrieben über die Fluten, die in Sachsen millionenteure Verwüstungen angerichtet hatten. Nur 11 Jahre später bangen die Menschen im Freistaat wieder. Die Stadt Grimma, die deutschlandweit bekannt wurde, als Kanzler Schröder in gelben Gummistiefeln im August wahlkampfprägend durchs Wasser stapfte, sie wurde heute Nachmittag wieder evakuiert. Doch die Menschen hatten sich schon seit Stunden vorbereitet. Schon am Mittag waren nur noch wenige in der geisterhaft leerwirkenden Altstadt unterwegs.
Wir tun jetzt die Eltern gerade in dem Moment rausholen, also zum Bruder. Ich warte noch im Moment, wir werden dann auch das Haus verlassen.
Man kann sich eigentlich nur vorbereiten, indem man versucht, die Sachen ein bisschen zu sichern, hochzuräumen, wegzuräumen, Türen zuzukleben, wie wir es jetzt machen. Und dann hoffen, dass es nicht so toll kommt. Aber das hofft ja jeder. Von ganz oben, von der Quelle bis zur Mündung.
In Grimma wird der Hochwasserscheitel in der Nacht erwartet, aber in den vergangenen Stunden haben die Menschen vor allem immer eines erlebt. Das Wasser kam wieder einmal schneller als zunächst gedacht. Nach tagelangen Regenfällen gilt in Sachsen inzwischen Katastrophenalarm in den Kreisen Mittelsachsen, Nordsachsen und Leipziger Land, ebenfalls für die Städte Chemnitz und Zwickau. Dort sowie generell in den Orten entlang der Zwickauer Mulde ist die Situation derzeit besonders kritisch. Schlimmstenfalls müssen 13.000 Zwickauer ihre Wohnungen verlassen. Noch aber beraten die Behörden. Ein Damm ist besonders gefährdet. Deshalb wurde bereits der Ortsteil Schlunzig, der eigentlich ein Dorf ist, mehrere Kilometer vor der Stadt, evakuiert.
Ja, ich habe noch die Akten, die wichtigsten Fotos hochgeräumt im Haus und dann zugeschlossen und verlassen. Ja, wahrscheinlich werden wir heute Nacht hier bleiben. Kommt ja drauf an, wie es dann steigt oder was dann entschieden wird. Ja, im VW-Werk wird uns ein Raum zur Verfügung gestellt, wo wir erstmal bleiben können.
Ein Problem: im Erzgebirge und im Vogtland sind die Talsperren vollgelaufen, obwohl nach der Flut 2002 die Rückhaltemengen deutlich erweitert wurden, ist die Lage dort teilweise zugespitzter als damals. Im Vogtland sind 5 Orte von der Überflutung gefährdet, darunter auch die große Kreisstadt Plauen. Sachsens Ministerpräsident Tillich informiert sich derzeit im Lagezentrum, nachdem er heute wegen der Hochwassersituation seine lange geplante Wirtschaftsreise in die Türkei abgesagt hat. Sachsens Umweltminister Kupfer bereist die Katastrophengebiete und lobt die Einsatzkräfte für ihr besonnenes Handeln und sagt immer wieder, Sachsen habe aus der Flut 2002 wirklich viel gelernt. Nur sind eben die 47 damals beschlossenen Hochwasserprojekte noch längst nicht alle realisiert.
Wir haben nach 2002 auch immer gesagt, diese Hochwasserschutzmaßnahmen, das ist eine Generationenaufgabe. Das werden wir nicht in den nächsten 10 Jahren schaffen. Und wichtig ist mir auch immer wieder, dass die Leute sensibel sind für Hochwasser. Sie haben es hier in Wilker-Haslau gesehen. Wir hätten hier mit den Hochwasserschutzmaßnahmen fertig sein können. Wenn es nicht eine Bürgerinitiative gegeben hätte, die dagegen geklagt hat, hat ein Jahr Zeitverzug gekostet und dazu beigetragen, dass Wilker-Haslau eben an dieser Stelle nicht gänzlich Hochwasser geschützt ist.
Klar sei, so Kupfer, Hilfen wie 2002 werde es nach diesem Hochwasser für die Betroffenen nicht mehr geben. Bundeskanzlerin Merkel hat unterdessen den am stärksten betroffenen Bundesländern Unterstützung zugesichert, auch den Einsatz der Bundeswehr, wenn nötig. In Sachsen hat letzteren bereits der Ort Burkhardsdorf bei Chemnitz angefordert. Noch scheint Sachsens Umweltminister Kupfer nicht von einer Katastrophe sprechen zu wollen.
Wir haben noch nicht so eine dramatische Lage wie 2002 und ich glaube auch nicht, dass wir dorthin kommen.
Dennoch, auch entlang der Elbe wie in Dresden schauen die Menschen inzwischen immer skeptischer auf den Fluss. Durch den anhaltenden Regen auf tschechischer Seite steigt das Wasser schneller als erwartet. Das Landeshochwasserzentrum spricht auch an der Elbe inzwischen von einer kritischen Lage. Für 3 Regionen in Sachsen wurde inzwischen erneut Unwetterwarnungen vom Wetterdienst herausgegeben. Für die Nacht und morgen wird weiterhin mit heftigem Dauerregen gerechnet.
Erst Ende dieses Monats will die Union ihr Wahlprogramm präsentieren. Kanzlerin Merkel aber preschte schon mal vor. Am vergangenen Freitag wurden Wahlversprechen bekannt, deren Umfang auf fast 30 Milliarden Euro geschätzt wird, was naturgemäß auf heftigste Gegenreaktionen im Oppositionslager stieß. Doch auch in den eigenen Reihen muckten einige auf, wenn auch eher leise. Volker Schaffranke fasst die Stimmen dieses Wochenendes zusammen.
Im politischen Berlin wurde an diesem Wochenende viel gerätselt. War das sehr genau kalkuliert, was Merkel am vergangenen Dienstag in einer Telefonfragerunde der CDU mit Parteimitgliedern versprach?
Also was wir machen wollen, ist, dass wir für Kinder den Grundfreibetrag genauso hoch ansetzen wollen wie für Erwachsene. Jedes Kind wird dann steuerlich so behandelt, als wenn noch ein Erwachsener dazu käme. Und ich finde, das ist gerechtfertigt.
Oder sind die Äußerungen dem Wahlkampf geschuldet? Eines ist sicher, Merkels Zusagen, neben dieser steuerlichen Gleichstellung auch noch das Kindergeld zu erhöhen und bessere Renten für Mütter zu zahlen, lösten in der eigenen Partei eine heftige Debatte aus. Denn nach Berechnungen könnten sich diese Versprechungen im Laufe der Jahre auf fast 30 Milliarden Euro hochschrauben. Die Konsolidierung des Haushaltes habe aber absolute Priorität, machte der Haushaltsexperte der Union Norbert Bartle in der FAZ am Sonntag sehr deutlich. Und der CDU-Abgeordnete Wolfgang Bosbach ist der Meinung, die Union müsse dem Bürger genau sagen, wie die Wohltaten finanziert werden sollen. Die SPD schimpft, alles das sei auf Sand gebaut. Ohne eine Gegenfinanzierung blieben Merkels Ausgabeversprechen unglaubwürdig, ist SPD-Chef Sigmar Gabriel überzeugt.
All das, was Frau Merkel da jetzt aufzählt, sind unfinanzierte Wahlversprechen. Ich finde es eigentlich peinlich, dass die deutsche Bundeskanzlerin sich nicht zu schade ist, die Menschen derart sozusagen zu beschwindeln in der Öffentlichkeit.
Auch die FDP ist nicht begeistert. Wir brauchen keinen sozialpolitischen Wettlauf zwischen Union und SPD, lässt Parteichef Philipp Rösler mitteilen. Doch im aktuellen Spiegel bekommt Merkel Rückendeckung von der CSU. Horst Seehofer erklärte, beim Kindergeld und der Erhöhung des Kinderfreibetrages sei man sich mit der Kanzlerin einig. Anfang Mai hätte man sich bei einem Treffen in Berlin außerdem auch auf mehr Geld für die Lehrerausbildung und für den Straßenbau geeinigt, schreibt das Blatt. Hermann Gröhe, CDU-Generalsekretär und Manager im Konrad-Adenauer-Haus, versucht bereits, die Wogen zu glätten. In der morgigen Ausgabe der Rheinischen Post wird er mit den Worten zitiert: Wir werden nichts tun, was solides Haushalten in Frage stellt.
Außer Spesen nichts gewesen? Die Ausbeute des ersten Bürgerforums Endlagersuche ist nicht besonders groß. Und dennoch, es war ein erster Schritt, die vielen Skeptiker wirklich einzubeziehen in die Suche nach einem geeigneten Standort für den strahlenden Atommüll. Wobei klar ist, niemand wird wohl freiwillig bereit sein, sich die gefährliche Fracht vor die eigene Haustüre zu holen. Irgendwo aber muss er hin, der Atommüll. So ist das mit der Last für die heutige und die uns nachfolgenden Generationen. Sie müssen mit den Folgen energiepolitischer Weichenstellungen leben, die sich, wie Tschernobyl und Fukushima zeigen, als lebensbedrohlich herausgestellt haben. Kerstin Steinbrecher meldet sich aus Berlin.
Meine Damen und Herren, schreiben Sie bitte dann Ihre letzten Botschaften. Bitte bringen Sie die auf den Punkt.
Zum Schluss ging es zu wie in einer Kreativwerkstatt. Die Teilnehmer pappten bunte Kärtchen an Tafeln mit ihren Ideen, Fragen und Einwänden. Groß war die Sorge, dass das, was man in den vergangenen Tagen immer wieder eingebracht hatte, verloren gehen würde.
Und deswegen muss immer nachvollziehbar sein, wer was gefordert hat. Sonst kann man das nicht einfach hier so unaufgeklärt stehen lassen. Also ich bin dafür, dass wir ein Wortprotokoll der gesamten Veranstaltung abrufen können.
Man will Kontrolle über das, was man gesagt hat. Das Misstrauen sitzt tief, weiß auch Umweltminister Peter Altmaier.
Es ist in der Endlagerfrage über 30 Jahre viel Misstrauen und viel gegenseitiges Unverständnis entstanden. Das wird man nicht über Nacht abbauen können. Das ist ein langer Prozess.
Ein langer Prozess, bis alle daran glauben, dass jetzt alles besser wird bei der Suche nach einem Endlager. Denn immer wieder ist da auch die Skepsis, wie bei dem Bürgermeister von Philippsburg, Stefan Markus. Er hat die Erfahrung gemacht, immer wieder kommen Politiker, versprechen Dinge, die sie nicht einhalten. Jetzt sollen 5 weitere Kastoren möglicherweise nach Philippsburg kommen, denn die Transporte ins Zwischenlager Gorleben werden eingestellt.
Die Philippsburger und auch die anderen Standortkommunen sind also schon wieder belastet und werden wieder vertröstet.
Darum geht es an diesem Wochenende, um das, was die Politik verspricht, schon alles versprochen hat. Deshalb herrscht großes Misstrauen. Immer wieder kommt deshalb die Forderung:
Wenn Sie den Bürger beteiligen wollen, dann müssen Sie dem Bürger Macht geben. Das heißt, der Bürger muss mit entscheiden dürfen.
Eine hohe Erwartung. Geschürt wurde sie durch das Versprechen der Politik, dieses Mal alles besser zu machen, transparent und mit den Bürgern. Allerdings räumt auch die niedersächsische Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anja Piel, ein. Eine Blaupause dafür gibt es nicht.
Wir haben kein Rezeptbuch, was wir aufschlagen können, um daraus abzulesen, welche Komponenten wir zusammenmischen müssen, um diesen gesellschaftlichen Konsens zu erreichen.
Das Wochenende, das seien nur Dehnübungen in Sachen Bürgerbeteiligung gewesen, so Piel. Hier müsse man noch neue Ideen entwickeln. Allerdings, bei der Diskussion geht auch einiges durcheinander. Deshalb sieht sich der Sozialwissenschaftler Professor Wolf Schluchter genötigt, eines klarzustellen.
Das Parlament entscheidet am Ende, weil es legitimiert ist, von den Deutschen, von der Gesellschaft zu Entscheidungen. Es entscheidet keine Bürgerinitiative. Ein großes Missverständnis des Vorhandenes.
Trotzdem lohnt es sich, Gehör zu verschaffen, glaubt der Sozialwissenschaftler und bedauert, dass rund 140 Initiativen und Umweltverbände das Forum boykottiert haben. Der Versuch, allen Beteiligten gerecht zu werden, gleicht dem Versuch, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu führen. Den Moderatoren steht manches Mal der Schweiß auf der Stirn. So komplex ist die Materie, so unterschiedlich die Interessen, die an diesem Wochenende mal wieder aufeinanderprallen. Zum Beispiel der alte Zwist: Warum eine neue Suche? Gorleben ist doch geeignet. Ist es nicht? Das ist schon lange bekannt. Da kommt nicht nur bei diesem niedersächsischen Schüler der Wunsch auf, dass doch bitte schön einer mal die ultimative Wahrheit verkünden möge.
Vertrauen kann nicht aufgebaut werden, wenn den Bürgern von zwei verschiedenen Seiten komplett unterschiedliche Sachen gesagt werden zu dem gleichen Thema. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Wie soll der Bürger denn da verstehen, der normale Laienbürger, was er jetzt davon halten soll?
Objektive Wahrheit. Die Anwesenden im Raum lächeln vielsagend. Die gibt es nicht. Und so ist Politik, mein Junge, sagt ihr wohlmeinender Blick. Dann seufzen sie, denn von einer Befriedung des Konflikts ist man noch weit entfernt. Das wissen auch sie.
Es ist die schwerste Krise seiner bisherigen Amtszeit. Hunderttausende protestieren gegen die Politik des türkischen Premiers Erdogan. Der islamisch-konservativ ausgerichtete Ministerpräsident kann zwar wichtige wirtschaftliche Erfolge vorweisen, doch sein autoritäres Auftreten, das Einschüchtern von Journalisten und Kritikern oder das Verbot von Alkohol und grellem Lippenstift für Stewardessen haben für viele liberale Türken das Fass zum Überlaufen gebracht. Vordergründig geht es bei den Protesten, die Istanbul seit Tagen erschüttern, um das Abholzen von Bäumen, die dem Neubau eines Einkaufszentrums Platz machen sollen. Nachdem sich die Lage gestern Abend zunächst entspannt zu haben schien, geht die Polizei erneut mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Fast 2000 wurden festgenommen, zahlreiche Menschen wurden verletzt, 4 Menschen sollen für immer erblindet sein, melden verschiedene Medien. Hat Premier Erdogan den Bogen überspannt? Hören Sie den Kommentar von Christian Buttgereit.
Der türkische Premierminister Recep Tayyip Erdogan hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Als Sohn eines Seemanns im Istanbuler Unterschichtviertel Kasım Pascha aufgewachsen, hat er es zum Ministerpräsidenten gebracht. Sein Werdegang ist geprägt vom politischen Islam. Wegen seiner Überzeugung saß er im Gefängnis. Als Istanbuler Bürgermeister schreckte er vor unpopulären Entscheidungen nicht zurück und als Ministerpräsident verschaffte er der Türkei international größere Bedeutung. Ein Mann aus dem Volk, der es zu etwas gebracht hat. Doch das reicht ihm nicht. Wenn es nach Erdogans Plänen geht, übernimmt er in 2 Jahren das Amt des Staatspräsidenten. Eine Änderung der Verfassung soll ihn dann mit üppiger Macht ausstatten. Doch jetzt ruft das türkische Volk Stopp. Tayyip ist die Fin. Tayyip tritt zurück, rufen sie auf den Plätzen von Istanbul im Westen bis Erzurum im Osten. Seit 10 Jahren regiert Erdogan die Türkei, oder sollte man besser sagen, er herrscht. Wenn ihn Kritiker mit einem Sultan vergleichen und in Karikaturen so zeichnen, kommt das nicht von ungefähr. Zum einen rückt sich Erdogan selbst gerne in die Nähe der alten Osmanen, feiert lieber die Eroberung Konstantinopels durch Sultan Mehmed II. Als den Tag der Republikgründung durch Atatürk. Zum anderen regiert Erdogan autoritär, dominiert seine islamisch-konservative Partei für Gerechtigkeit und Wohlstand AKP und bestimmt den Kurs der Türkei in allen Fragen. Das ging lange gut. Und das, obwohl ihm politische Gegner von Anfang an unterstellt hatten, er wolle die Türkei in einen Gottesstaat umbauen. Das ist nicht passiert und es wäre mit der türkischen Gesellschaft auch nicht möglich. Das zeigen die Proteste dieser Tage eindrucksvoll. Die Türken sind ein leidgeprüftes und leidensfähiges Volk. Doch irgendwann reicht es. Doch warum erst jetzt, nach 10 Jahren Erdogan? Das hat mit den Erfolgen zu tun, die Erdogan zweifelsfrei zu verbuchen hat. Ihm ist es gelungen, eine stabile Regierung zu bilden, das übermächtige Militär in die Schranken zu weisen, die Türkei näher an Europa zu führen, den Kurden und nicht-muslimischen Minderheiten mehr Rechte zu geben. Und schließlich der wichtigste Grund von allen, die türkische Wirtschaft brummt und das bereits seit Jahren. Obwohl die Schere zwischen Arm und Reich viel weiter auseinanderklafft als in Mitteleuropa, geht es vielen Türken inzwischen besser. Der wirtschaftliche Aufschwung hat der Türkei und vielen ihrer Bürger Selbstvertrauen gegeben. Doch irgendwann kann die eigene Wohnung, das neue Auto, das Smartphone nicht davon ablenken, dass es an anderen Dingen fehlt. An Bürgerrechten, an Meinungs- und Pressefreiheit, am Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. So kam es dazu, dass ein marginaler Anlass, das geplante Abholzen von Bäumen in einem Istanbuler Stadtpark, dazu geführt hat, das Fass zum Überlaufen zu bringen. Der Gezi-Park passt in eine Reihe mit anderen Großprojekten, die Erdogan ohne Rücksicht auf die Bevölkerung durchpeitscht. Sei es der Bau einer riesigen Moschee auf dem asiatischen Bosporusufer, ein dritter Großflughafen für Istanbul oder der an Größenwahn grenzende Plan, einen zweiten Bosporus 50 Kilometer durch die Landschaft zu graben. Doch bevor sich Erdogan diese Denkmäler setzen kann, ist er ins Wanken geraten. Dass sein Volk gegen ihn auf die Straße geht, passt nicht in Erdogans Weltbild. Seht her, ich bin doch einer von euch, sagt er den Türken in diesen Tagen und merkt nicht, dass sich die türkische Zivilgesellschaft seit seinem Amtsantritt weiterentwickelt hat, weiter als er. Erdogans Bürger sind mündig geworden, darauf sollte er stolz sein. Die Zeit der Sultane ist ein für allemal vorbei.
Der Kommentar von Christian Buttgereit im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Immer wieder gab es in Ägypten in den vergangenen Monaten Streit um die Rechtmäßigkeit der obersten Staatsorgane. Heute sprach das Verfassungsgericht dem Oberhaus des Parlaments, auch Schura-Rat genannt, die Legitimität ab. Die Wahl sei nicht verfassungsgemäß gewesen. Hintergründe dazu von Peter Steffe aus Kairo.
Eigentlich wollten die obersten Richter Ägyptens bereits im Dezember vergangenen Jahres über die Rechtmäßigkeit der verfassungsgebenden Versammlung und des Schura-Rates befinden. Damals waren sie allerdings von hunderten Islamisten, alles Anhänger des ägyptischen Präsidenten, am Betreten des Verfassungsgerichtsgebäudes gehindert worden. Die Richter ließen anschließend wissen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt ihr Urteil fällen werden. Heute war es soweit. Sicherheitskräfte der Polizei hatten am Vormittag die Gegend um das Gerichtsgebäude herum weiträumig abgeriegelt. Drinnen fällten die Verfassungsrichter ihr Urteil. Danach ist der von Islamisten dominierte Schura-Rat nicht verfassungskonform, so ihr Richterspruch. Grund: Das Gesetz zur Wahl der Mitglieder des Oberhauses entspreche nicht der Verfassung. Auch die Verfassungskommission wurde ebenfalls für nicht rechtmäßig befunden. Die von diesem Gremium erarbeitete Verfassung sei davon jedoch unberührt, da sie in einem Referendum von der Bevölkerung Ägyptens angenommen worden war. Der Schura-Rat ließ der Vorsitzende Richter wissen, werde trotz der heutigen Entscheidung vorläufig nicht aufgelöst. Das soll dann geschehen, wenn ein neues Parlament gewählt ist. Aber die Mitglieder dieses Oberhausgremiums dürfen künftig keinerlei Gesetze mehr beschließen. Nach der Auflösung des Parlaments im Juni 2012 hatte der Schura-Rat erst Anfang dieses Jahres gesetzgebende Aufgaben von Präsident Morsi übertragen bekommen. Das würde bedeuten, dem islamistischen Präsidenten wären bei weiteren Reformvorhaben und Gesetzesinitiativen, bei denen er sich auf das von Islamisten dominierte Oberhaus hätte verlassen können, die Hände gebunden. Kaum Stunden nachdem der Richterspruch bekannt geworden war, ließ das Präsidialamt wissen, der Schura-Rat werde auch künftig alle seine Befugnisse ausüben, bis ein neues Parlament gewählt ist. Das schließe auch mit ein, Gesetze zu verabschieden. Ein Sprecher der Partei Freiheit und Gerechtigkeit der Muslimbrüder erklärte, die Partei prüfe derzeit die Auswirkungen des Urteils. Er sei jedoch davon überzeugt, dass das Oberhaus seine Arbeit wie bisher fortsetzen solle, damit kein gesetzgeberisches Vakuum entstehe. In juristischen Kreisen ist ein solches Vorgehen höchst umstritten. Der Rechtsgelehrte der Uni Kairo, Mustafa Al-Said, erklärte, der Senat dürfe jetzt deswegen keinerlei Gesetze mehr erlassen, da sie sonst im Nachhinein juristisch angefochten werden könnten. Dass der Schura-Rat trotz fehlender Legitimität weiter bestehen bleiben könne, wertete Al-Said als eine so wörtlich beschwichtigende Geste der Justiz gegenüber dem Präsidenten. Dennoch, es scheint so, als spitzt sich der Machtkampf zwischen der Justiz Ägyptens und Präsident Morsi weiter zu. Schon seit Monaten liegen die obersten Juristen des Landes und Morsi über Kreuz. Die Justiz, die für sich in Anspruch nimmt, unabhängig zu sein, wirft dem ägyptischen Präsidenten vor, nicht nur einmal seine Befugnisse als Staatsoberhaupt überschritten zu haben. Sie nehmen es Morsi unter anderem übel, dass er sie im November vergangenen Jahres kaltgestellt hatte. Der Präsident hat damals mit Hilfe von Verfassungsdekreten verfügt, dass von ihm getroffene Entscheidungen von der Justiz nicht überprüft werden dürfen.
Gerade erst wurde bekannt, dass Monsanto, der weltweit größte Saatguthersteller, bekannt für seinen massiven Einsatz zur Einführung gentechnisch veränderter Pflanzen, seinen Kampf für deren Zulassung zumindest in Europa aufgegeben hat. Zu groß war und ist die Skepsis vieler Verbraucher, was die bislang überhaupt nicht abschätzbaren Risiken gentechnisch veränderter Nahrungsmittel angeht. Druck erfährt der Gentechnik-Gigant jetzt auch von anderer Seite. Japan und Südkorea stoppten ihre Einfuhren von US-Getreide, nachdem in der vergangenen Woche genetisch veränderter Weizen auf einem Acker im US-Bundesstaat Oregon entdeckt worden war. Silke Hasselmann berichtet.
Noch immer ist unklar, wie dieser Weizen auf einen Flecken des rund 40 Hektar großen Ackers gekommen ist. Sicher ist nur, dass der US-Agrar- und Chemiekonzern Monsanto diesen Typen entwickelt und jahrelang ab 1994 in einigen Bundesstaaten getestet hatte, auch in Oregon. Es handelt sich um einen Weizentypen, der resistent ist gegen einen ebenfalls von Monsanto entwickelten Unkrautvernichter namens Roundup. Die zuständige US-Behörde hatte diesen genetisch veränderten Weizen nie für einen kommerziellen Gebrauch zugelassen. Und Monsanto erklärte auch dieser Tage wieder, die Arbeit daran vor 9 Jahren eingestellt und nie wieder aufgenommen zu haben. Klar ist auch, wie dieser Weizen gefunden wurde. Der Bauer hatte seinen Acker mit dem Herbizid Roundup besprüht und war erstaunt, dass auf einem Flecken dennoch Pflanzen wuchsen. Testergebnisse des US-Landwirtschaftsministeriums bestätigten nun, dass es sich dabei um den genetisch veränderten Weizen handelte. Eine Nachricht, die den amerikanischen Weizenmarkt aufschreckte. Denn Japan, der größte Exportpartner für US-Weizen, hatte sofort einen Einfuhrstopp verhängt. Zum Wochenende folgte Südkorea, das seinerseits die Hälfte des Weizenbedarfs aus den USA bezieht. Auch die EU, die jährlich mehr als 1 Million Tonnen Weizen aus den USA einführt, will genau hinschauen, um die Null-Toleranz-Politik in Europa nicht zu gefährden. Die US-Regierung hat dafür einerseits Verständnis. Andererseits kommen Beamte und Kommentatoren in den Medien Monsanto zur Hilfe. So weist die Washington Post darauf hin, dass es für die zuständige Prüfbehörde FDA damals außer Frage stand, dass dieser spezielle Weizen für den menschlichen Konsum genauso sicher war wie andere Sorten auch. Zudem habe die Menschheit seit Jahrtausenden Getreide genetisch verändert durch die herkömmliche Züchtung und Selektion. Die Vereinigten Staaten stützen sich schon jetzt stark auf genetisch manipuliertes Getreide. Lag der Anteil bei Mais im Jahr 1997 bei 5%, so liegt er heute bei fast 70. Bei Baumwolle und bei Sojabohnen stieg der Anteil von 17% auf heute 90% der gesamten US-Ernte. Derweil bezweifeln kritische Verbraucherorganisationen wie das Center for Food Safety, dass der in Oregon gefundene Weizenflecken der einzige seiner Art sein soll. Man müsse genau prüfen, ob sich hier die Befürchtung bestätigt, dass sich genetisch veränderte Pflanzen von ihren Testfeldern aus in die freie Natur verbreiten können. Der in St. Louis ansässige Milliardenkonzern Monsanto hat dem US-Agrarministerium alle Hilfe zugesagt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Doch man sei zugleich davon überzeugt, dass sich die Forschung in diesem Bereich der genetisch manipulierten Pflanzen grundsätzlich lohne, so ein Konzernsprecher. Die Bauern bräuchten Instrumente, um mit Problemen wie Unkraut, Insekten oder Dürre fertig zu werden, die die Ernte regelmäßig bedrohen.
Nur eine junge Frau war unter den insgesamt 11 Nachwuchswissenschaftlern, die heute beim Wettbewerb Jugend forscht, ausgezeichnet wurden. Erstaunlich, womit sich die Tüftler im Alter zwischen 14 und 21 Jahren so alles beschäftigt haben. Erstaunlich auch, dass der zum 48. Mal ausgetragene Wettbewerb trotz zeitintensiver, weil eigentlich ja permanenter Internetpräsenz junger Menschen dennoch einen neuen Teilnehmerrekord erfuhr. Daniela Müllenborn war bei der Preisverleihung in Leverkusen.
Viel enger zusammen.
Gruppenfoto mit Ministerin Johanna Wanka beim Bund zuständig für Bildung und Forschung, umrahmt von jungen Schlauköpfen.
Schaut mal alle zu mir.
Mehrere Dutzend Nachwuchswissenschaftler auf der Bühne im Leverkusener Stadion. Schüler, Studenten, Auszubildende, die Preisträger unter den insgesamt fast 190 Teilnehmern, die sich für den 4-tägigen Schlusssport im Bundesfinale von Jugend forscht qualifiziert hatten, die im Inneren der Arena ihre Projekte aufgebaut hatten, um sie der Jury zu präsentieren und mit neugierigen Besuchern zu fachsimpeln.
Dann die Inzidenzmatrix erweitert?
Ja, aber wir versuchen uns dann wieder zurückzufinden in die Hyperebenendarstellung.
Experten unter sich am Stand von Projekt 74, Fachbereich Mathematik und Informatik. Es geht um platonische Körper als Projektionen kompakter Polyeder. Alles klar? Eine Etage tiefer, Stand 1, Fachbereich Arbeitswelt. Hier erklären gerade zwei Auszubildende aus Waiblingen ihre Idee. Eine Besucherin glaubt, sie steht im Wald, denn die beiden haben richtige Holzstämme mitgebracht, um ihre Arbeit zu demonstrieren.
Diese Holzfäller. Beide ein bisschen so verschmitztes Lächeln drauf.
Ein Siegerlächeln. Dabei weiß der 18-jährige Joshua Ricker zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er und sein Kollege am Ende Platz 1 machen werden mit ihrem tragbaren Holzspalter, der Holzfällen leichter und sicherer macht.
Das Problem war, dass man solche großen Holzstämme, die sind im Wald liegen blieben, weil man sie halt schwer rausgebracht hat. Also alleine kann man den nicht lupfen, zu zweit auch nicht. Deswegen sind die liegen geblieben und sind verrottet und das fanden wir persönlich einfach schade. Und dann haben wir uns gedacht, da muss eine Lösung her.
Ein paar Meter weiter noch ein späterer Sieger und zwar im Fachbereich Biologie. David Singer, 19, aus Brakel in Westfalen. Er kann nicht nur den Waldkauz nachmachen, er hat auch untersucht, in welchen Lebensräumen sich Vögel in der Großstadt wohlfühlen und was das für die Städteplaner heißt. Nichts für Langschläfer.
Man braucht Geduld, man muss früh aufstehen. Man muss es über die Jahre auch machen und ich habe 59 verschiedene Arten festgestellt, die könnte man sonst gar nicht auseinanderhalten.
Die Mühe hat sich jetzt auch finanziell gelohnt. Für die Sieger in den 7 Fachbereichen wie eben Biologie und Arbeitswelt, Technik oder Physik gab es ein Preisgeld von 2.500 Euro. Aber auch die anderen Forschertalente nehmen etwas mit aus Leverkusen. Da spricht Marion Kreins, Gymnasiastin aus Bad Münstereifel und Zweitplatzierte im Bereich Geo- und Raumwissenschaften für alle.
Auf jeden Fall ganz viel Erfahrung. Viele neue Kontakte und einfach viel neues Wissen auf jeden Fall.
Außerdem Forschungsreisen, Praktika und zwar kein Gruppenfoto mit Ministerin, aber dafür anspornende Worte von Johanna Wanka.
Dass sie jetzt mit diesem gestärkten Selbstbewusstsein sich vielleicht noch mehr oder auch längerfristig für die Themen interessieren und auch auf andere Schüler in der Schule, die sehen, man kann es und es kann Spaß machen, ausstrahlen.
Und jetzt zum Sport im Echo des Tages. Nicole Seifert ist bei mir im Studio. Wir müssen natürlich noch mal kurz über gestern Abend sprechen. Können die Bayern eigentlich nach ihrem gestrigen Trippelsieg vor Kraft noch laufen?
Ja, ich gehe mal davon aus. Immerhin haben die Bayern ja das Triple gewonnen. Das heißt Champions League, Pokal und Meisterschaft. Da sollte man ja eigentlich 3 Tage durchfeiern können. Gestern Abend hat das ja geklappt mit dem Durchfeiern. Und heute auch. Nämlich trotz Dauerregen haben die Bayern ausgiebig in München gefeiert. Erst fuhr die Mannschaft in einem offenen Bus über die Leopoldstraße. Anschließend ließen sie sich auf dem Rathausbalkon von tausenden Fans feiern. Besonders emotional wurde es, als sich der scheidende Trainer Jupp Heynckes mit dem Pokal in der Hand bei den Fans bedankte.
Der FC Bayern hat nicht nur eine Weltklasse-Mannschaft, sondern der FC Bayern hat auch Weltklasse-Fans. Ohne solche Fans hätten wir das nie erreichen können.
Ja, und die Spieler, die im Moment bei der deutschen Fußballnationalmannschaft in den USA sind, die dürfen noch nicht feiern, denn die spielen ja heute Abend im Testspiel gegen die USA. Dabei treffen sich auch 2 alte Freunde wieder, Bundestrainer Joachim Löw und sein ehemaliger Chef Jürgen Klinsmann, der die USA trainiert. Anstoß in Washington zwischen Deutschland und den USA ist um 8:30 heute Abend deutscher Zeit.
Handball-Bundesligist HSV Hamburg will zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions League gewinnen. Zurzeit stehen sich in Köln, Hamburg und der FC Barcelona im Champions League-Finale gegenüber. Wie steht es da?
Ja, da ist gerade Halbzeit. Es sieht aber nicht gut aus für Hamburg, denn Hamburg liegt zurück gegen Barcelona mit 9:11. Zuvor hatte der THW Kiel das kleine Finale gegen den polnischen Meister aus Kielce um Platz 3 verloren. Kiel unterlag knapp mit 30:31. Dagegen ist der deutsche Ruderachter weiter auf Erfolgskurs. Bei den Europameisterschaften in Sevilla sicherte sich Deutschland die Goldmedaille vor Polen und den Niederlanden. Gold gab es auch für den Doppelvierer der Männer und Frauen. Marcel Hacker holte im Einer die Silbermedaille. Insgesamt war der deutsche Ruderverband mit 3-mal Gold, 4-mal Silber und 1-mal Bronze die erfolgreichste Nation bei dieser Europameisterschaft. Und Tennisprofi Angelique Kerber ist bei den French Open in Paris im Achtelfinale ausgeschieden. Kerber verlor gegen Svetlana Kuznetsova aus Russland in 3 Sätzen. Werder Bremen ist überraschend erstmals deutscher Tischtennismeister geworden. Bremen gewann das Finale in Frankfurt am Main gegen den dreifachen Champion Liebherr Ochsenhausen unerwartet deutlich mit 3:0. Und das war's vom Sport.
Und das war's auch im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Kirsten Pappe.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.